Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zeit für die Perspektiven jetzt auf DRS2 und es geht heute um biblische Kleidermode. Was wohl trug Moses, was Josef, Maria und Jesus? Welche Bedeutung hatten überhaupt Kleider im alten Orient? Das Bibel- und Orientmuseum an der Universität Freiburg zeigt in einer Ausstellung rekonstruierte Kleider aus biblischer Zeit. Heidi Kronenberg spricht darüber mit dem Theologen und Museumsleiter Thomas Staubli.
Thomas Staubli, in der Bibel geht es doch um innere Werte. Warum beschäftigt sich das Bibel- und Orientmuseum mit so etwas Äußerlichem wie der Kleidung?
Die Unterscheidung zwischen Innen und Außen, die vielleicht für das europäische Denken über Jahrhunderte hinweg so bedeutend geworden ist, eine innerliche Philosophie auch hervorgebracht hat, die ist für das hebräische Denken nicht so wichtig. Es gibt zwar da auch einen inneren Menschen, aber die Weisheit, das, was sich dem Menschen als göttliche Hinweise zeigen in der Welt, die sind immer auch äußerlich. Und von daher gehören die Kleider zu einer sehr wichtigen Welt der Zeichen, die man wahrnehmen muss, zu einer Welt, die zu den Personen dazugehört.
Was sind eigentlich Kleider gesellschaftlich betrachtet?
Man könnte sagen, Kleider sind so etwas wie die soziale Hülle des Menschen. Die Heilige Schrift erläutert das an sehr prominenter Stelle in einem berühmten Mythos, Adam und Eva, die im Paradies leben und die gar nicht wissen, dass sie nackt sind. Erst mit dem Essen der Frucht vom Baum der Erkenntnis fällt es ihnen quasi wie Schuppen von den Augen. Sie stellen fest, hoppla, wir sind nackt. Und interessant ist nun, dass sie sofort mit dieser Erkenntnis auch das Bedürfnis haben, ihre Nacktheit, ihre Scham zu verbergen. Und das tun sie dann provisorisch mit Feigenblättern. Aber, und das ist dann wie eine zweite Stufe, die dieser Mythos darlegt und womit er zeigt, wie bedeutsam die Kleider sind, Gott selber findet dann, er kann die Menschen nicht einfach mit diesen provisorisch gebastelten Lendenschurzen aus dem Paradies entlassen, sondern er stellt ihnen Fellkleider her und wird damit selber zum Kürschner für die Menschen. Und mehr kann man über Kleider eigentlich jetzt biblisch, mythologisch gesprochen gar nicht aussagen. Gott selber gibt sie als Mitgift mit auf den Weg. Sie sind etwas, das es zum Leben außerhalb des Garten Edens einfach braucht, weil die Kleider dem Menschen ein Minimum an Würde, an Ehre, an einem gewissen Persönlichkeitsschutz geben. Und sie gehören von da an zum Menschen dazu wie eine zweite Haut.
Also das heißt, es gibt eigentlich so etwas wie ein Menschenrecht auf Kleidung.
Sehr richtig. Und das ist ja in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sogar in unseren modernen Menschenrechten verbürgt. Aber diese Verbürgung kommt aus einer sehr, sehr langen jüdisch-christlichen Tradition, ja eine Tradition, die im alten Orient auch über das Judentum hinaus weit verbreitet gewesen ist. Es gibt Texte aus Ägypten, wo der Mensch vor dem Totengericht bekennt, ich habe dem Nackten Kleider gegeben. Also das gehört zum Ethos des Menschen, dass man angesichts eines nackten Menschen ihm Kleidung gibt. Und bei uns im Abendland ist das im Bild des heiligen Martin, der seinen Mantel teilt mit dem nackten Bettler, zu einem Inbild eigentlich christlichen Verhaltens geworden.
Interessant finde ich auch, dass es ja Wörter gibt, Worte, Ausdrücke, die mit Kleidung verbunden sind. Gut betucht sein, ein Amt bekleiden.
Ob das direkt aus biblischer Zeit stammt, ist schwer zu sagen. Es ist in unseren Redewendungen Erbschaft einer Kultur aus dem mittelalterlichen, frühneuzeitlichen Europa, wo das gut betucht sein eben zum Bürgertum auch gehörte. Aber es ist deutlich, dass hier ein roter Faden zurückführt in die Zeit der Bibel, weil tatsächlich im alten Orient nichts so kostbar war wie Textilien. In den Textilien schlummert ein ganz großer Teil des Mehrwerts einer Kultur. Man muss sich vorstellen, all diese Handlungen, die heute von Maschinen ausgeführt werden, das Pflücken, das Verspinnen, das Verweben, das Färben, das Walken, all diese Arbeitsschritte, die es zur Textilherstellung benötigt, die nahmen damals das Leben der Menschen vollkommen in Anspruch. Man war eigentlich permanent zwischen anderen Tätigkeiten irgendwie mit dieser Textilverarbeitung beschäftigt. Das heißt, vor allem die Frauen waren das. Und insofern gibt es nichts Kostbareres im Leben von Menschen als Kleider. Das wird sehr deutlich, wenn man beispielsweise eine Liste der Aussteuer einer Frau liest. Man hat solche Aussteuerlisten gefunden und da wird sehr deutlich, die Frau hatte in erster Linie Kleider, die sie mitbrachte mit dieser Aussteuer und dann noch ein paar wenige Utensilien, die aber viel weniger wert waren als diese Kleider.
Die Ausstellung Kleider in biblischer Zeit zeigt rekonstruierte Gewänder aus dem alten Orient. Gestützt auf neueste Forschungsergebnisse hat die Schneiderin Edith Hungerbühler die Kleider genäht. Präsentiert werden diese an Egli-Figuren, bekannt von Weihnachtskrippen-Szenerien. Die kleine, aber feine Ausstellung findet in den Gängen der Universität Freiburg statt. Zu sehen sind Hemden, Schleier, Gebetsmäntel aus den verschiedenen Gesellschaftsschichten des alten Israel. Männer- und Frauenkleider. Doch gab es damals überhaupt Geschlechterunterschiede in der Garderobe? Thomas Staubli, Leiter des Bibel- und Orientmuseums, auf dem Ausstellungsrundgang vor der Vitrine mit den Alltagskleidern.
Beim ersten Konzept für diese Ausstellung habe ich mir vorgestellt, dass es so ähnlich vielleicht wie in einem modernen Modehaus nach Frauen- und Männermode aufgeteilt ist. Aber wie Sie sehen können, ist es nicht so. Mir ist nämlich bewusst geworden mit der Arbeit, dass Frauen und Männer praktisch dieselbe Kleidung tragen. Für beide ist das Hemdgewand im Orient die Grundausstattung, ein ganz einfach geschnittenes Gewand, das von den Schultern bis zu den Knöcheln geht. Und das sieht man auch hier sehr schön. Die Frau, die Judäerin und dieser Mann da, die tragen im Prinzip dieselbe Art Hemdgewand. Männer ab und zu dann dieses kurze Hemdgewand, das auf Hebräisch Mat heißt. Und darüber konnte man dann auch einen Mantel tragen. Also es gibt so eine Art Unisex-Mode im alten Orient. Das unterscheidende Merkmal war dann vor allem das Kopftuch, das bei den Frauen dazukommt. Und dieses Kopftuch ist ausgesprochen weit und lang. Es reicht bis zu den Knöcheln. Es ist eigentlich eine Art Allzwecktuch, was diese Frau hier über den Kopf schlägt. Es ist einerseits ein Schutz für sie, ein Sonnenschutz, aber es kann auch ein Tuch sein, in dem sie Getreide wickelt, in dem sie ein Kind wickeln kann. Wirklich ein Tuch, das für verschiedenste Zwecke nützlich ist. Die Landfrauen in Palästina bis heute, die tragen dieses Kopftuch und verschleiern sich nicht. Die Verschleierung, also das Einwickeln des Gesichtes bis auf die Augen, ist eine Sitte, die erst spät aufgekommen ist, und zwar in ausgesprochen vermögenden Kreisen in den arabischen Städten wie Palmyra. Da gibt es auch älteste Darstellungen des Schleiers. Das war ein Privileg besonders reicher Frauen, die ihr Haus selten verließen und wenn sie es taten, dann eben nur komplett verschleiert.
Thomas Staubli, warum weiß man überhaupt, wie man sich im alten Orient angezogen hat? Auf welche Quellen stützen Sie sich in Ihrer Forschungsarbeit?
Es gibt grundsätzlich vier verschiedene Quellen, die man benutzen kann bei diesem Puzzle der Rekonstruktion von Kleidern. Das eine sind Texte natürlich. In den letzten Jahrzehnten sind viele altorientalische Archive ausgegraben worden, auch solche mit einer besonderen Relevanz für die Levante, also für die Gegend, aus der die Bibel stammt. Die Archive von Mari am Euphrat und die Archive von Ebla in Syrien, auch jene von Ugarit an der östlichen Mittelmeerküste. Und das sind aber tausende von Dokumenten, die zeigen, was in Palästen ein- und ausgegangen ist. Eine zweite Quelle sind Bilder, also Darstellungen von Menschen. Und die sind sehr hilfreich, weil da werden dann diese Texte etwas anschaulich. Man sieht dann, wie wurden die Kleider getragen. Wir haben in unseren Sammlungen im Bibel- und Orientmuseum in Fribourg zum Beispiel hunderte von Roll- und Stempelsiegeln, auf denen man Menschen sieht. Und wir können die Entwicklung der Kleidersitten über etwa 3-4 Jahrtausende hinweg anhand unserer Rollsiegel illustrieren. Das ist auch in der Ausstellung zu sehen. Dann gibt es eine dritte Quelle, das sind die Hinterlassenschaften an Textilien. Aber das ist eine sehr spärlich fließende Quelle, weil, wie wir wissen, Kleider, das ist Mottenfraß, so steht es auch in einigen biblischen Texten. Es ist etwas sehr Vergängliches, schon zu Lebzeiten muss man schauen, dass die nicht von den Motten gefressen werden, geschweige dann, wenn sie mal in der Erde liegen, da vergehen diese organischen Materialien sehr schnell. Was man aber in Jericho gefunden hat, das sind die ältesten Samen des Kulturleins, wo man also belegen kann, da wurde bereits Leinen angebaut und etwas südlich von Jericho hat man tatsächlich die ältesten Leinengewebe unseres Planeten gefunden in einer Höhle, wo man auch sieht, dass damals etwa 6000 vor Christus bereits verschiedene Gewebearten bekannt waren. Und dann gibt es eine vierte Quelle, das sind die ethnografischen Hinterlassenschaften von Menschen aus jüngerer Vergangenheit, aus dem 19., 20. Jahrhundert, die noch sehr ähnlich gelebt haben bis vor kurzem wie die Menschen in biblischer Zeit, also bevor eben ihre Gegend dann industrialisiert worden ist. Und diese Lebensweise ist für jene, die zum Beispiel die Texte aus den alten Archiven entziffert haben, zum Schlüssel geworden, zum Verständnis dieser Texte. Also nur mit dieser traditionellen Lebensweise vor Augen konnte man überhaupt die alten Texte entschlüsseln und diesen Worten einen Sinn zumessen.
Eine besondere Herausforderung für die Ausstellungsmacher und Macherinnen war die Garderobe des Hohen Priesters, der ja das Volk Israel im Tempel zu Jerusalem vor Gott zu repräsentieren hatte. Diese hohe Würde zeigt sich in seiner Kleidung. Das reich verzierte Gewand muss damals eine überwältigende Wirkung auf die Kultteilnehmenden ausgeübt haben, wie aus einer Schilderung bei Jesus Sirach hervorgeht. Eine herrliche Pracht, eine Augenweide, eine vollendete Schönheit. Nie zuvor hat es etwas Ähnliches gegeben. Für die Ausstellung Kleider in biblischer Zeit mussten extra Stoffe gewoben werden, um die aufwendige Ausstattung des Hohenpriesters rekonstruieren zu können. Thomas Staubli vor der Vitrine mit dem Prunkstück.
Der hohe Priester, der wird uns im Kapitel 28 des Buches Exodus beschrieben. Und es ist recht schwer, sich da vor dem geistigen Auge das alles genau vorstellen zu können. Deshalb haben die Wissenschaftler seit 500 Jahren immer wieder versucht, das zu visualisieren. Wir sehen, dass dieser Mann mit seiner sehr komplexen Kleidung zunächst mal ein Hemdgewand trägt, aus einfachem Naturleinen, gebleicht. Und dann sieht man, dass er darüber einen Mantel trägt, von dem heißt es, er sei in einem Stück gewoben worden. Und so, wie man ihn auf dem Webstuhl gewoben hat, wurde er getragen. Sogar die Kopföffnung musste bereits auf dem Webstuhl eingewoben werden. Der diese wunderbare Purpurfärbung aufweist, der ist aus zwei verschiedenen Purpurfäden gewoben. Aus einem bläulichen und aus einem roten. Es ist sehr schwer, diese Farben genau zu bestimmen, weil es ja keine Farbskala gibt, die in den Texten mitgeliefert wird. Aber wir gehen von diesen rötlichen und bläulichen Tönen aus. Und dieser Mantel hat eine Besonderheit, nämlich an seinem Saum finden sich Granatäpfelchen und Glöckchen. Die Granatäpfelchen verweisen auf die Fruchtbarkeit des Tempels. Es sind Früchte, die das Paradies in Erinnerung rufen. Und die Glöckchen, die sollen entweder dazu gedient haben, den Hohepriester bei Gott anzumelden, wenn er ins Heiligtum kam, oder eine andere Auslegung, Dämonen zu vertreiben, die sich da im Dunstkreis des Staubes am Boden bewegt hätten.
Und dann trägt er einen ganz kostbaren Schmuck auf der Brust.
Genau, dann kommen die Teile, die ein Normalsterblicher nicht getragen hat. Ja, ein Kleid und ein Mantel, das hatte auch jeder Fürst, jeder Notable hatte sowas. Aber der Hohepriester hat nun noch ein Ephod. Und das war ein Kleidungsstück, das den Wissenschaftlern besonders viel Kopfzerbrechen bereitet hat. Ein Ephod, was soll das sein? Es gibt ein Kleidungsstück, das bekannt ist aus Ägypten, das an der Brust befestigt ist. Es sieht fast aus wie breite Hosenträger, die unten mit einem Gürtel befestigt sind. Und an diesem Kleidungsstück ist dann zusätzlich ein Pektorale befestigt. Und genau das haben wir beim Hohen Priester. Dass nämlich hier nun eine Tasche, die mit Edelsteinen besetzt ist, auf diesem Ephod befestigt ist. Diese Edelsteine repräsentieren die 12 Stämme Israels und in der Tasche drin befinden sich die Urim und Thummim, die beiden Lose, mit denen der hohe Priester, wenn er Gott befragt, eine Antwort eingeholt hat. Das heißt, der hohe Priester repräsentiert eigentlich durch seinen Schmuck das Volk und er tritt als Repräsentant des ganzen Volkes vor Gott. Das ist der Sinn dieser Kleidung.
Thomas Staubli, hat sich etwas von der Kleidung des Hohen Priesters tradiert bis in unsere Zeit, also in der Aufmachung von Papst, Bischöfen, Priestern, Pfarrerinnen?
Ich hatte zuerst angenommen, dass die Kleider der Priester vielleicht so eine Art Refugium alter Traditionen aus biblischer Zeit sein könnten, dass sich also in der ein oder anderen Art der Priesterkleidung alte biblische Tradition wiederfindet, aber dem scheint nicht so zu sein. Man geht heute davon aus, dass die ganzen Kleidertraditionen des Klerus in der westlichen Kirche zurückgehen auf die römische Art und Weise, wie sich Priester gekleidet haben.
Kleider sind Statussymbole, in biblischer Zeit viel ausgeprägter als heute. Je höher die Stellung einer Person, desto stärker war das Kleid Etikette. Ein wichtiges Detail dabei, der Saum, der wie eine Art Personalausweis funktionierte. Thomas Staubli vor der Vitrine mit Objekten aus der Sammlung des Bibel- und Orientmuseums.
Ja, also wie Sie sehen können, haben wir da unten 11 kleine Stempelsiegel ausgestellt. Die sind nicht mehr als 2 Zentimeter hoch. Und obwohl die so klein sind, sieht man bei allen diesen Stempelsiegeln einen Mann mit einem dicken Saum. Also auch in dieser winzigen Kunstgattung wurde der Saum sehr prägnant dargestellt. Offenbar war dieser Saum so wichtig, dass man ihn selbst auf diesen kleinen Bildträgern nicht auslassen konnte. Warum? Weil der Saum den Status eines Menschen bekundete. Am Saum erkannte man die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stamm oder eben auch zu einer bestimmten Schicht, zu einem bestimmten Status. Und dieser Fürst mit dem Wulstsaum, mit einem besonders dicken Saum an einem Wickelgewand, der gehört standardmäßig zu den kananäischen Städten.
Natürlich möchte man jetzt gerne wissen, wie uns vertraute biblische Figuren gekleidet waren. Thomas Staubli, kann man einen Blick werfen auf die Garderobe von Abraham, von Moses oder von Josef?
Es gibt in der Bibel keine detailreichen Beschreibungen der Kleidungsstücke einzelner Protagonisten. Aber es gibt eine ganze Reihe von Erzählungen, die zeigen, wie wichtig Kleider waren. Es gibt sogar den Hinweis, dass Elia offenbar an seinem Gewand erkannt worden ist. Dieser Prophet trug ein härenes Gewand, einen langen, dicken Mantel, der offenbar sehr grob gewoben war, und an diesem Mantel erkannte man ihn. Und gleichzeitig erzählen die Elia-Geschichten auch, dass dieser Mantel so stark mit der Person, mit dem Wesen des Elia in Verbindung gebracht worden ist, dass er dann wiederum bei der Berufung seines Nachfolgers namens Elisha ihm den Mantel überwirft. Also er wird wie hineingenommen in seine Persönlichkeit, könnte man sagen, und kann dann mit diesem Mantel auch ähnliche Wunder wirken wie sein Meister. Berühmt ist sicher auch jene Geschichte von Josef, der von seinem Vater ein Kleid mit Ärmeln, wie es heißt, geschenkt bekommt, das reich verziert war, und er wird damit vor seinen Brüdern ausgezeichnet, die als Hirten nur leicht bekleidet auf die Felder gingen zu den Schafen und Ziegen, und ihr Bruder, der Josef, der hat ein Ärmelgewand, und der war offenbar etwas mehr Besseres. Das weckt dann den Neid der Brüder. Da spielt also das Kleid eine ungemein wichtige Rolle, um Unterschiede zu signalisieren. Es ist natürlich auch eine Geschichte, die erzählt worden ist, um beim Volk quasi verständlich zu machen, warum es Menschen gibt, die anders gekleidet sind, die einen anderen Beruf ausüben, die eben nachdenken oder die verwalten, wie das Josef ja dann in Ägypten meisterhaft macht, und deshalb eine andere Position haben in der Gesellschaft, während andere mit einfachen Kleidern auf dem Feld Schafe hüten und der Sonne ausgesetzt sind.
Bleiben wir doch noch beim Ersten Testament von Moses. Weiß man etwas, wie der angezogen war? Ich meine, auf den Bildern trägt er so einen langen Rock, meistens mit weiten Ärmeln. Hat das was historisch Begründetes?
Ja, die Kunstgeschichte zeigt uns natürlich, jeder Künstler, der die biblischen Geschichten darzustellen versuchte, musste sich ja genau diese Frage stellen, ja, was trugen denn diese Menschen? Bis in die Neuzeit hinein haben sich da die meisten Künstler nicht große historische Gedanken gemacht und Forschungen angestellt, sondern sie haben halt, wenn Moses als Hirt dargestellt wird, der die Schafe über die Weide hinaustreibt zum Sinai, haben sie sich einen Hirten ihrer Zeit vorgestellt. Das heißt, die Bilder der Kunstgeschichte, die liefern uns keine Hinweise auf die tatsächliche Bekleidung in biblischer Zeit, sondern sie sind ein Spiegel ihrer Zeit, in der die Kunstwerke entstanden sind. Wenn wir nun versuchen zu rekonstruieren, wie die Menschen damals gekleidet waren, dann haben wir einerseits den ethnografischen Vergleich mit Hirten in Palästina. Es gibt verschiedene Indizien, die zeigen, dass sich diese Kleidung sehr, sehr langsam nur, wenn überhaupt, verändert hat. Und es gibt eben die zeitgenössischen Quellen, und aus dieser Ikonografie des Alten Orients geht hervor, dass die meisten Männer Hemdkleider trugen, ganz einfach geschnittenes Gewand, das von den Schultern bis zu den Knien reichte, mit kurzen oder langen Ärmeln, und es gab das lange Hemdkleid.
Und Maria und Josef, die Eltern Jesu, weiß man etwas, wie die gekleidet waren?
Maria und Josef, Menschen der hellenistischen Zeit, könnte man denken, die waren vielleicht gekleidet wie Griechinnen und Griechen oder wie Römer. Aber wenn wir schauen, wie eng sich neuzeitliche arabische Kleider anlehnen an altorientalische, dann kommen wir eher zum Schluss, dass die lokalen Sitten und Gebräuche des Bekleidens von diesen Eroberern des Orients relativ wenig tangiert waren, jedenfalls in den ländlichen Kreisen und in den breiten unteren Schichten, während die Elite sich dann vielleicht eher nach griechisch-römischer Weise gekleidet hat. Nun sagt die Bibel, Josef und Maria, das waren Handwerksleute aus Nazareth, und da würde ich davon ausgehen, dass die ganz einfache orientalische Kleidung trugen. Vielleicht trug Maria sogar eine Tracht, die der heutigen Frauentracht auf dem Lande nicht unähnlich ist. Das ist ein langes Hemdgewand, das im Brustbereich reich bestickt war. Aber man muss ehrlicherweise sagen, wie die beiden gekleidet waren, wissen wir wissenschaftlich gesprochen nicht.
Wissen Sie, wie Jesus gekleidet war? Jesus zwischen Krippe und Kreuz.
Wir haben keine direkten Zeugnisse, bis auf ganz, ganz wenige aus den Höhlen, die entlang des Toten Meers ausgegraben worden sind, wo es tatsächlich auch ein Kleid gibt aus der Zeit Bar Kochbas, also aus dem frühen 2. Jahrhundert nach Christus. Aber auch da können wir jetzt nicht sagen, Jesus war so oder so gekleidet. Wir können nur vermuten, dass auch er ein langes Hemdgewand trug, das aus Leinen gewoben war. Aber für die christliche Frömmigkeit spielten die Kleider Jesu eine extrem wichtige Rolle. Man muss sich vorstellen, der Auferstandene, der in dem Sinne also nirgends begraben ist, von dem es keine Knochen gibt, die man als Reliquien verehren kann, für den wurden die Kleider umso bedeutender. Sie waren das, worüber man am nächsten an die lebendige Person herankam. Und deshalb spielen all diese Legenden, die sich um die Kleider Jesu gerankt haben, eine enorm wichtige Rolle. Und sie werden in Europa an verschiedenen Stellen bis heute verehrt, in Turin das Grabtuch, in Aachen die Windeln, in Trier wird in diesem Jahr gerade der Rock, der heilige Rock, seit langem wieder einmal ausgestellt. Also die Kleider sind so etwas wie die letzten Hinterlassenschaften Jesu, die man in diesen meistens mittelalterlichen Reliquien verehrt.
Thomas Staupe, Sie haben sich nun über Monate intensiv mit biblischen Kleider- und Modevorschriften auseinandergesetzt. Eine persönliche Frage zum Schluss. Sind Sie froh, dass diese heute nicht mehr gelten? Oder ging auch etwas verloren mit der Freiheit, die man heute hat, sich zu kleiden? Trauen Sie irgendetwas nach?
Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Kleider damals unglaublich stark mit der Arbeit der Menschen verbunden waren und ein Produkt menschlicher Aufopferung in der Arbeit. Und ich denke, dieser Aspekt, der ist heute sehr stark verloren gegangen. Kleider sind zu einem Wegwerfartikel geworden. Da spüre ich den größten Unterschied, wo ich denke, wir haben etwas gewonnen, nämlich unglaublich viel Zeit, die uns die Maschinen abnehmen. Insbesondere das Leben von Frauen hat sich dadurch sehr stark verändert. Ja, da denke ich, hat die Industrialisierung sehr viel Freiheit gebracht. Frauen können sich heute in ganz anderen Bereichen entwickeln. Auf der anderen Seite hat sie uns eben auch ein schlechtes Bewusstsein für den Wert dieser Kleider gebracht und eine Haltung, die letzten Endes etwas nonchalant umgeht mit dem, was ein Kleidungsstück ist. Man muss sich dann die Bedeutung eines Textils fast künstlich bewusst machen, wenn man eben nicht mehr spürt, welche Leistung, welche Arbeit dahinter steckt. Und es fließt dadurch vielleicht manchmal auch weniger Liebe, weniger Affinität zu den Details eines Kleides in die ganze Herstellung und dann auch ins Tragen ein.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.